Ein schweres Erdbeben den Südosten Asiens erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben verschiedener Erdbebenwarten nahe der Millionenstadt Mandalay in Myanmar. Es hatte eine Stärke von bis zu 7,7. Die Erdstöße waren bis nach China und Thailand zu spüren. Thailands Regierungschefin Shinawatra brach eine Reise ab, um sich mit ihrer Regierung zu beraten. Aus dem ARD-Studio Südostasien Max Seib.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok bebte minutenlang die Erde. Laut Helmholtz-Zentrum hatte es hier noch eine Stärke von 7,3. Hunderte Menschen rannten panisch aus ihren Häusern, Patienten wurden aus Krankenhäusern gebracht. Internetvideos zeigen, wie ein Hochhaus, das sich gerade im Bau befindet, einstürzt. Passanten in der Gegend flohen vor herabstürzenden Teilen und den Staubwolken. Zurzeit gibt es noch keine Berichte zu Toten oder Verletzten.
Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD gehen in die entscheidende Phase. Am Nachmittag trifft sich die Hauptverhandlungsrunde aus 19 führenden Vertreterinnen und Vertretern von Union und SPD. Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger sagte in der ARD, man sei auf der Zielgeraden. Gesprächsbedarf gibt es nach ihren Worten unter anderem noch bei der Migration und der Steuerpolitik. Ähnlich äußerte sich der bayerische Ministerpräsident Söder ebenfalls in der ARD.
In der Kernfrage natürlich der Finanzierung gibt es eine grundsätzliche noch Herausforderung. Sozialdemokraten mögen halt gern Steuererhöhungen. Und das werden wir nicht tun. Wir brauchen Steuersenkungen, wir haben uns auch vereinbart. Umgekehrt müssen wir konsolidieren. Wir müssen auch an einigen Stellen schon ein Signal des Sparens setzen. Und wo gespart wird und wie, das ist sicherlich immer noch der schwierigste Bereich. Aber das müssen wir tun, denn auch die Schuldenbremse gilt weiter, trotz der Möglichkeiten der Investition.
Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, CSU. Unter der gesperrten Ringbahnbrücke im Berliner Westen dürfen seit 22 Uhr keine S-Bahnen mehr fahren. Betroffen sind die Ringbahnlinien S41 und S42 sowie die S46. Der Abschnitt zwischen Westend und Halensee ist unterbrochen, und zwar in beiden Richtungen. Dort fahren ersatzweise Busse, die halten direkt am zentralen Omnibusbahnhof Zopp. Nach Angaben der Autobahn GmbH muss die Brücke mit Stützen abgesichert werden. Bis die aufgebaut sind, dürfen keine Bahnen darunter herfahren. Wie lange das noch dauert, ist unklar. Die Autobahn GmbH hat die Ringbahnbrücke vor einer Woche überraschend gesperrt, weil sich ein Riss in einem Träger der Brücke vergrößert hat. Das Land Berlin kommt offenbar dabei voran, Steuern von ausländischen Konzernen einzutreiben. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der SPD hervor. Demnach konnte die Summe der Steuerrückstände in diesem Bereich innerhalb eines Jahres um rund 2/3 gesenkt werden. Berlin hat seit Ende 2023 ein eigenes Finanzamt für internationale Steuerangelegenheiten. Das Personal wurde inzwischen aufgestockt, trotzdem gibt es weiter zu wenig Mitarbeiter. Der SPD-Politiker Schlüsselburg hat Finanzsenator Evers aufgefordert, weiteres Personal auch von Steuerberatern abzuwerben. Offene Stellen sollten nicht wegen Haushaltskürzungen gestrichen werden. Die Affäre um einen Gruppenchat der US-Regierung geht weiter. Ein Bundesrichter in Washington hat jetzt angeordnet, dass die Nachrichten der Regierungsmitglieder gespeichert werden müssen. Aus Washington Julia Kastein.
Damit gab er der Klage einer Nichtregierungsorganisation statt. American Oversight hatte der Regierung vorgeworfen, gegen die gesetzliche Pflicht zur Archivierung von offiziellen Dokumenten zu verstoßen, weil Screenshots der Unterhaltung zeigten, dass dort die automatische Selbstlöschung angeklickt war. 18 hochrangige Regierungsmitglieder hatten dort Angriffspläne auf die Houthis im Jemen diskutiert und ausgetauscht und versehentlich auch einen Journalisten in die Gruppe mit aufgenommen. Außerdem ist nach wie vor umstritten, ob in der Online-Unterhaltung, an der unter anderem Trumps nationaler Sicherheitsberater Waltz, sein Vize Vance und sein Verteidigungsminister Hegseth teilgenommen hatten, geheime Informationen geteilt wurden. Das könnte eine Straftat sein.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute wird nach Nebelauflösung mit viel Sonne der wärmste Tag der Woche bei Temperaturen bis 19 Grad in Potsdam und Berlin. Aktuell haben wir in Berlin Pankow 3 Grad und in Wannsee 0, in Treuenbrietzen 0 Grad und in Fürstenwalde 4 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, meist trocken bei 12 bis 16 Grad. Am Sonntag dann wieder kühler und auch zeitweise Regen bei maximal 13 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das hier ist Corinne Bailey-Ray mit Paris Nights und New York Mornings am Berliner und Brandenburger Morgen, kurz nach neun, am schönsten Tag der Woche. Zumindest gibt's Sonne satt heute. Paris Nights, New York Mornings, 9:09 ist es. Nächsten Mittwoch, 2. April, da würde der unvergessene Showmaster Hans Rosenthal 100 Jahre alt werden. Ja, die allermeisten von Ihnen, denen dürfte es bekannt vorkommen. So wurde seine legendäre Sendung eröffnet, Dalli Dalli. Wer besonders schnell war, bekam ein Das war Spitze und dazu seinen Luftsprung. So kennen Sie ihn vielleicht auch noch, Hans Rosenthal, in den 70ern und 80ern. Aber wer hätte damals seine Zerrissenheit erahnt? Im Herbst 78, als seine zwei Identitäten in einen großen Konflikt geraten sind, ausgerechnet am 9. November 1978, dem 40. Jahrestag der Reichspogromnacht und dem 1. ersten zentralen deutschen Gedenken sollte er mit seiner Show im Fernsehen Frohsinn verbreiten. Damals wusste noch kaum jemand, dass Hans Rosenthal Jude war, was er unter den Nazis erlebt hatte. Um diesen Schlüsselmoment seines Lebens dreht sich das Biopic, das das ZDF Hans Rosenthal jetzt widmet, zum 100. Kurz Rosenthal heißt der Film. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Regisseur Oliver Haffner. Guten Morgen, Herr Haffner.
Guten Morgen.
Wie ist es genau zu dieser Zuspitzung in dem Film jetzt gekommen? Ist das ZDF auf Sie zugekommen und hat gesagt, jetzt wollen wir uns unserer Geschichtsvergessenheit widmen? Machen Sie einen Film dazu oder wie kam das dazu?
Ja, der Weg war andersrum. Ich hatte länger schon den Gedanken, weil ich eben die Lebensgeschichte von Hans Rosenthal kannte, einen Film über Hans Rosenthal zu machen. Aber ich hatte nicht den richtigen dramaturgischen Kniff gefunden, dass man nicht nur ein Leben von Anfang bis Ende, das sicherlich sehr spannend ist, erzählt. Und irgendwann bin ich auf diesen Moment gekommen, über den Dokumentarfilm von Regine Schilling, Coolen Kampf Schuhe, in dem auch kurz darüber gesprochen wird, dieser 9. November 1978. Ich dachte, daran kann man einen Film aufhängen. Und mit dieser Idee haben wir eine Story entwickelt, die wir dem ZDF angeboten haben. Und das ZDF war ziemlich angetan davon und eine lustige Randbemerkung war, dass ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass Hans Rosenthal 100. Geburtstag feiern wird und das ZDF aber das auf dem Schirm hatte. Insofern kam unsere Idee mit diesem Jubiläum gut zusammen und das ZDF hat unsere Idee aufgegriffen und uns den Auftrag erteilt, diesen Film zu machen.
Er selber hat sich ja auch damit sehr zurückgehalten. In seiner Autobiografie, die gerade übrigens neu aufgelegt worden ist, Zwei Leben in Deutschland, ist von dem Konflikt mit dem ZDF, glaube ich, nichts zu lesen.
Nein, er selber hat darüber gar nichts geschrieben. Und das Interessante ist auch seine Kinder, seine Familie. Er hat in der Familie nicht darüber gesprochen, aber seine Wegbegleiter beschreiben diese Zeit, die Vorbereitung auf diese 75. Jubiläumssendung war es ja eben von Dalli Dalli auch am 9. November als seine schwierigste Zeit, also mit großer Reizbarkeit, dass er sehr gelitten hat in dieser Zeit. Also er hat ja schon ein Jahr vor diesem Termin sich beim ZDF darum bemüht, dass die Sendung verschoben wird, worauf das ZDF nicht eingegangen ist. Und er hat gelitten, aber er hat es, wie so vieles in seinem Leben, mit sich selber ausgemacht.
Also in Ihrem Film kommen die Führungskräfte im ZDF, sagen wir es mal so sparsam, nicht so wahnsinnig gut weg. Das ist wirklich ein von oben nach unten. Das ZDF hat ihn wirklich 78 dazu verdammt, auf diesen Gedenktag zu verzichten und diese heitere Unterhaltung durchzuziehen. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das für ihn war. Aber wie erklären Sie sich das, Herr Haffner? Warum hat er sich denn eigentlich nicht massiver zur Wehr gesetzt? Man sollte doch eigentlich meinen, dass er so als Publikumsliebling, als Prominenter, als Star im Fernsehen im Deutschen doch irgendwie am längeren Hebel gesessen hätte, oder?
Ja, das ist eine Frage, die mich auch umtreibt. Aber es ist ja auch interessant zu beobachten, dass Hans Rosenthal seine jüdische Vergangenheit nie thematisiert hat bis dahin in der Öffentlichkeit. Es war auch sein Credo zu sagen, es gibt keine Unterschiede zwischen den Menschen und er möchte sozusagen weder aufgrund seiner jüdischen Zugehörigkeit besondere Vorteile oder Aufmerksamkeit genießen oder auch Nachteile. Es gibt auch Äußerungen von ihm, wo er sagt, die Menschen, wo er im Kleinkreis gesagt hat, die Menschen, die mir heute zujubeln, da hätte mich manch einer vielleicht auch sozusagen verraten und ausgeliefert. Ich glaube, es war eine tief sitzende Erschütterung, die ihn einfach davon abgehalten hat, diese jüdische Vergangenheit zu thematisieren. Und ein großes Pflichtbewusstsein von Hans Rosenthal, seinen Verpflichtungen auch gegen dem ZDF gegenüber zu erfüllen. Das hat ihn auch ganz stark charakterisiert. Also Pflichtbewusstsein und ich denke doch auch eigentlich lange Zeit nicht der Wunsch, mit dem Jüdischsein identifiziert zu werden. Er hat das dann nachher infolge dieser Sendung und der Diskussion darüber geändert. Ja.
Das ist eine ganz wesentliche Stelle, eine sehr berührende Stelle, wo das thematisiert wird in dem Film, im Dialog, dass er eben genau das, was Sie gerade sagen, dass er vor Menschen den Entertainer spielt, eben die ihn früher, 40 Jahre vorher, denunziert hätten. Wenn man ihren Film sieht mit diesen Flashbacks in seine Jugend, da wird wirklich klar, was für einen erstaunlichen Lebensweg er hatte, wie er auch überhaupt überlebt hat. Er hat sich ja 2 Jahre lang versteckt in einer Gartenlaube in Berlin vor den Nazis. Sein jüngerer Bruder Hitler ist aus dem Waisenhaus von den Nazis deportiert und ermordet worden. Wie sehen Sie in Rosenthal, den späteren Rosenthal, den Entertainer, sehen Sie ihn eher als angepassten oder vielleicht so als versteckt Widerständigen?
Also, was alle sagen und was man später sehr offen sieht, also dann vor allem in den 80er Jahren, dass er ein stark politischer Mensch war, eigentlich immer schon. Ne? Es war auch sein Wunsch, dass er gleich eben 45 nach Ende des Krieges sofort zum Radio gegangen ist, um politischen Journalismus eigentlich zu machen. Er ist dann in die Unterhaltung sozusagen, der Weg hat ihn in die Unterhaltung geführt, aber sein Wunsch war es eigentlich, politischen Journalismus zu machen. Also dieses starke politische Bewusstsein hat ihn ausgemacht. Er hat auch viele Diskussionen über Themen, über Vietnamkrieg und so weiter in seiner Familie geführt. Und später auch Dalli dazu genutzt, zum Beispiel die Gemeinde Bad Hersfeld zu kritisieren. Dort fand ein SS-Veteranentreffen noch in den 80er Jahren statt. Da hat er auch in der Dalli-Sendung dann gesagt, der Bürgermeister soll das doch bitte bleiben lassen. Widerständler würde ich ihn aber nicht nennen, weil ich glaube, sein größter Wunsch war, die Menschen zusammenzuführen und nicht zu spalten. Und diese Menschenliebe, und diese Bereitschaft auch zum Verzeihen, vielleicht ist das Wort zu stark, aber eine Zukunft zu eröffnen im Miteinander, die hat ihn wirklich ausgemacht. Und die war ihm wichtiger, glaube ich, als in eine Konfrontation zu gehen.
Sie haben ja in dem Film nicht nur den öffentlichen Hans Rosenthal dargestellt, auch den privaten Mann, den Ehemann, den Vater, den Großvater. Und Sie haben auch dafür mit den Kindern von ihm, mit Birgit Hofmann und Gerd Rosenthal, gesprochen, mit denen zusammengearbeitet. Wie war die Zusammenarbeit mit denen?
Ja, also da bin ich total dankbar, weil Gerd Rosenthal und Birgit Hofmann haben sich eben uns geöffnet und haben sehr viel aus dem Familienkontext erzählt, einfach Dinge, die man nicht von dem öffentlichen Rosenthal eben wusste. Das fängt an bei Sachen, wie man sich genannt hat, welche Spiele man gespielt hat, wie der Vater für die Kinder präsent war. Das sind ja alles Dinge, die, wenn man dann einen Film erzählen möchte und eine lebendige Figur, die ja so wichtig ist. Ne? Und da haben die Kinder uns eben wirklich, ja, kann ich einfach nur sehr dankbar sein. Sie haben, glaube ich, erkannt, mit welcher Absicht und Zielsetzung wir diesen Film erzählen wollen und haben sich dementsprechend auch geöffnet und dann auch die SchauspielerInnen getroffen und dort einen regen Austausch gehabt. Es gab auch einen ganz berührenden Moment. Ich erinnere mich, dass wir mit Birgit Hofmann im Café saßen, mit ihren Filmeltern, dann Florian Lukas, der Hans Rosenthal spielt, und Silke Bodenbender, Traudl Rosenthal. Ich glaube, auch diese Art der Zusammenarbeit hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich doch glaube, dass diese menschliche Dimension und auch das berührende Potenzial des Films gelungen ist.
Ja, und die liegt natürlich auch ganz klar mit an dieser kongenialen Besetzung, muss man wirklich so sagen, der Schauspieler Florian Lukas, Sie haben ihn gerade angesprochen. Man sieht den echten Rosenthal quasi vor sich. Das ist einfach großartig. Wie schwer war das denn, ihn zu finden?
Ich habe an Florian Lukas sehr früh schon gedacht, also schon bevor wir ans ZDF herangetreten sind, aber ich hatte ihn noch nicht angesprochen. Und dann geht man natürlich Prozesse durch, die trotzdem normale Castingsprozesse sind. Und wir haben Florian Lukas zum Casting eingeladen und er kam so wahnsinnig gut vorbereitet, hat eine Dalli-Dalli-Moderation gespielt und auch eine private Szene von Rosenthal. Und wir waren einfach umgehauen. Und das Besondere am Florian ist, wir haben ja gar nicht jetzt mit angleichenden Gesichtsprothesen oder sowas gearbeitet. Aber er hat diese Energie, diese innere Haltung, diese vielleicht auch Melancholie manchmal mit großer Dynamik aber verbunden, die hat er einfach sich erarbeitet und erspielt. Ich könnte immer gar nicht sagen, ob er wirklich Hans Rosenthal gleicht, ja, im Sinne von 1:1, aber in seinem Spiel verwandelt er sich plötzlich zu Hans Rosenthal und da gleicht er ihm dann eben auch.
Das ist wirklich eine fantastische schauspielerische Leistung. Ja, Florian Lukas als Hans Rosenthal in diesem Biopic. Rosenthaler heißt es kurz und knapp. Darüber habe ich mit dem Regisseur Oliver Hafner gesprochen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Hafner.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das finden Sie schon jetzt in der ZDF-Mediathek. Spielfilm plus Doku oder im ZDF-Fernsehen am Montag, 7. April um 20.15 Uhr. Die Doku, die kommt noch dazu. Zwei Leben am 2. April nächste Woche wäre Hans Rosenthal 100 geworden. Und zu diesem Anlass hat auch mein Kollege Frank Schmidt in dieser Woche hier schon auf Radio 3 mit den Kindern von Hans Rosenthal gesprochen. Birgit Hofmann, Gerd Rosenthal, über die wir hier auch gerade gesprochen haben. Auch dieses Gespräch finden Sie im Netz auf radio3.de. Hier mit Philatelie um 9.22 Uhr auf Radio 3. Wie lebt es sich, wenn Selbstoptimierung zum Normalzustand wird? Dominik Wendland zeichnet gerade einen Comic, der genau das zum Thema hat. Dafür wurde Dominik Wendland in dieser Woche mit dem renommierten Berthold Leibinger Comicbuchpreis ausgezeichnet. Der ist mit 25.000 Euro dotiert und unterstützt Comicschaffende bei der Fertigstellung eines Werkes. Immer alles anders heißt dieser Comic, der dann Ende des Jahres erscheint. Und diesen Sonntag stellt Dominik Wendland das Projekt auf dem schwarzen Sofa auf der Leipziger Buchmesse vor. Und jetzt schon spreche ich mit Dominik Wendland hier auf Radio 3. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ein Comic über Selbstoptimierung. War zuerst die Idee inhaltlich da oder ein Bild?
Das geht immer parallel bei mir eigentlich. Comic zeichnen, also das Comic-Medium bedient sich ja auch irgendwie sowohl in Schrift und Bild. Und das ist für mich dann ganz schwierig auseinander zu differenzieren, dann was in meinem Kopf genau als erstes kommt, wenn ich darüber nachdenke, wie ich was ausformuliere zumindest. Ich glaube, am Anfang von der Geschichte steht aber erstmal irgendwie ein Gefühl oder so, was ich ausdrücken will.
Und was für ein Gefühl ist das in diesem Fall?
Oh, das sind viele Sachen auf jeden Fall. Deswegen ist der Comic auch etwas, wird er etwas länger. Aber es ist, genau, auf der einen Seite natürlich irgendwie so eine Lust auch irgendwie, was Spielerisches. Sie haben das jetzt Selbstoptimierung genannt, also das würde ich sogar noch breiter aufstellen als irgendwie so eine Art Persönlichkeitsfindung vielleicht, wo das Einnehmen von verschiedenen Figuren und Persönlichkeiten ja ganz normal dazugehört auch. Und die Selbstoptimierung ist quasi so die kapitalistische Kehrseite dann wahrscheinlich davon. Genau, und ich glaube, so in diesem Raum auch zwischen irgendwie so Wollen und Müssen der Persönlichkeitsentwicklung, genau, existiert dieses Buch wahrscheinlich irgendwo.
Ich glaube, ganz viele von uns können sich da so ein bisschen hineinfinden. Das hat ja auch was mit Angepasstheit zu tun. Die Person verändert sich im Comic so sehr, dass sie eben nicht als Individuum erkennbar ist. Das ist auch die Jurybegründung, warum sie diesen Preis bekommen haben. Wie bleibt diese Person trotzdem irgendwie als Person erkennbar?
Das ist auf der einen Seite natürlich von mir schon eine Schwierigkeit, würde ich sagen, die ich an die Lesenden stelle, dass man die durch den Comic gut nachverfolgen kann. Also die Verwandlungsszenen, sage ich mal, und die Momente der Veränderung sind ganz klar betont. Die sind ganz zentrales Story-Element auch. Aber trotzdem ist es wahnsinnig ungewöhnlich in einem Medium, wo man, würde ich sagen, in klassischen Schulen ja auch sagt, eigentlich muss die Figur so prägnant sein, dass ich sie schon an ihrem Schatten erkennen kann und differenzieren kann von anderen Figuren. Und bei mir ist eigentlich alle paar Seiten sieht die eigentlich wieder anders aus. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit und ist aber auch für die Figur selber eben eine Schwierigkeit. Also die erkennt sich auch selbst kaum wieder, könnte man sagen.
Das heißt also, das geht eigentlich auch gar nicht anders, als diese Person so unterschiedlich darzustellen. Das ist so ein bisschen wie im Skifi-Film ein Formenwandler. Wie zum Beispiel verwandelt sich die Figur?
Das sind ganz unterschiedliche, oft irgendwie so mediale Referenzen auch, die ich da benutze. Also das kann von der American Beauty-mäßigen, ich klippe mir die Haare auf und ziehe meine Brille ab und plötzlich bin ich die Schönste im Raum, über irgendwie Werwolfartige Fantasy-Transformationsszenen, aber auch wirklich ganz abstrakte Momente, wo sich die Figur also ist bei mir eben alles sehr abstrahiert gezeichnet, deswegen funktioniert es so, wenn ich das sage, die Figur zieht sich den Bart ab und steckt den quasi einfach vorne so an ihre Brust dran und ändert dann in der kurzen Szene mal eben ihr Geschlecht.
Der Leibinger Comicpreis, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Er ist mit 25.000 Euro der höchstdotierte in Deutschland, sehr renommierter Preis, bringt Renommee auch. Es gibt namhafte vorherige PreisträgerInnen, Birgit Weihe, Anke Kuhl, Maren Amini zum Beispiel. Was ist wichtiger für Sie jetzt, das Geld oder der Prestige? Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
Das bedeutet mir eine ganze Menge. Das bedeutet mir beides auch eine ganze Menge, muss ich ehrlich zugeben. Also Comic, auch wenn Comic ist jetzt nicht das Medium, mit dem man so richtig viel Geld verdient, würde ich sagen, in Deutschland. Also auch wenn meine letzten Bücher schon irgendwie gut gelaufen sind, ist, wenn man das auf die Arbeitszeit, die man braucht dafür, dieses wahnsinnig aufwendige Medium zu gestalten, rechnet, dann eigentlich bleibt da nichts übrig, so könnte man sagen. Und deswegen ist Geld natürlich zum Überleben immer total relevant, aber auch der Prestige, also die eigene Arbeit, so, dass sie so gesehen wird, das ist natürlich ein wahnsinnig tolles Gefühl und auch selten, würde ich sagen.
Das ist ein Preis für ein Projekt. Ende des Jahres soll der Comic dann erscheinen. Woran arbeiten Sie jetzt gerade?
Ich arbeite tatsächlich an dem Comic. So viel ich kann, nehme da möglichst viel Zeit dafür, habe auch schon irgendwie ein bisschen mein Pensum an der Uni, also ich lehre auch noch Comic an der Uni, normalerweise 2 Kurse im Semester, mache ich jetzt nächstes Semester nur einen und versuche alles andere möglichst weit zurückzufahren, dass ich auch eben mich voll darauf konzentrieren kann, die Geschichte jetzt zu Ende zu bringen.
Dann werden wir Ende des Jahres gespannt sein, wenn der Comic rauskommt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch. Schönen Tag noch.
Dominik Wendland bekommt den diesjährigen Berthold Leibinger Comicbuchpreis. Sonntag um 11 gibt es dazu Lesung und Gespräch mit Dominik Wendland auf der Buchmesse in Leipzig auf dem schwarzen Sofa. Wie gesagt, vormittags um 11 und der Comic dann erscheint Ende des Jahres. Thank you.
סוד הנפש הוא סוד האדם, כעוצמת השמש, כעומק הים, לא ידע לעולם, לא ידע לעולם, כי לעולם לא ידע לעולם, מהו סוד הנפש הוא סוד האדם, כעוצמת השמש, כעומק הים.
Radio 3 Kultur kompakt.
Mit Łukasz Tomaszewski. Es gibt ja immer wieder Plagiatsvorwürfe, die vor Gericht ausgetragen werden. Oft sind es weniger bekannte Musikerinnen und Musiker, die einen neuen Radiohit hören und sagen, na Moment mal, das hört sich doch an wie mein eigener Song. Und so auch diesmal. Angeblich sollte sich Levitating von Dua Lipa anhören wie ein Disco-Song aus den 70ern.
Ein New Yorker Gericht wies nun eine entsprechende Klage gegen Popstar Dua Lipa zurück. Die Richterin, die sieht keine wesentliche Ähnlichkeit zwischen dem Song Levitating von Dua Lipa eben und einem Disco-Song der beiden Songautoren L. Russell Brown und Sandy Linzer. Sie hatten Dua Lipa vorgeworfen, für Levitating die Erkennungsmelodie aus ihrem Song Wiggle and Jiggle All Night kopiert zu haben.
I was walking down the street when I saw the tense soldier boy winkle winkle winking at me. He said I'd like to make a date. I said so sorry but his lady said what's the matter baby ain't you free?
Und Anja, was sagst du?
Weißt du, ich glaube, ich habe dann auch noch so einen Song aus den 70ern.
Ja,
kann
nee,
ich jetzt nicht so
not really.
Nein, not really.
Nee, nicht wirklich. Die Richterin sagt, zwar gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem Mega-Hit von 2021 und Wiggle, doch sie fand auch, dass diese Melodie nicht schützbar sei. Die angeblichen Ähnlichkeiten zwischen Levitating und Wiggle seien einfach alltäglich, sagt sie. Es bestünden auch immerhin Ähnlichkeiten zwischen Opern von Mozart und Rossini. So ihr Argument.
Ja, wir könnten da in der Musikgeschichte, können wir jetzt eine Stunde drüber sprechen, da gibt es eine ganze Menge. Aber vor Gericht muss man das dann irgendwie auch nicht austragen. Na gut, aber in anderen Fällen ist es wahnsinnig wichtig, da hinzugehen. Insofern ist es ja gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Schauen wir nach Berlin. Berliner müssen sparen. Berlin muss sparen vor allem. Es gibt aber auch hin und wieder mal was Gutes zu berichten. Der Tierpark Berlin, das Sportforum Hohen Schönhausen und der Technoclub RSO Berlin-Schöneweide, die bekommen jetzt doch mal Geld vom Senat und zwar immerhin mehr als eine halbe Million.
Die Gelder kommen aus dem ehemaligen Vermögen von regimetreuen Parteien und Organisationen in der DDR, die ihr Vermögen unrechtmäßig erworben haben. Ja, dazu gehörten die SED, die Ost-CDU, der Gewerkschaftsbund, FDGB und auch der Jugendverband FDJ und auch die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Ja, konkret soll eben mit dem Geld zum Beispiel eine neue Kühlanlage für die Futtermittel im Tierpark angeschafft werden. Das Sportforum Hohenschönhausen, das bekommt neue Fahrzeuge und eben der Club RSO Berlin will mit dem Geld eine moderne Toilettenanlage einrichten. So, die Gelder, die dürfen ausschließlich in den ostdeutschen Bundesländern verbraucht werden. Auch in Berlin dürfen sie eben nur für gemeinnützige Zwecke im Ostteil der Stadt verwendet werden.
Und jetzt noch der neue Roman von Antje Ravik-Strubel, der heißt Der Einfluss der Fasane und da geht's kopfüber in die Kultur- und Medienszene Berlins und wir im RBB präsentieren Roman und Autoren.
Ganz genau, und zwar in unserer Literatursendung Orte und Worte, die wir ja am 2. April in der Dachlounge Studio 14 aufzeichnen. Es geht in dem Buch um Hella Kahl und das ist eine Romanfigur, eine Feuilletonchefin einer großen Tageszeitung. Die Nachricht vom Suizid eines berühmten Berliner Theaterintendanten wirft sie komplett aus der Bahn. Ein folgenschwerer Artikel. Der wurde in darauf gebracht und hat ihn dann in Verruf gebracht und sie macht sich da Vorwürfe und fragt sich, Mensch, ich bin die Autorin, bin ich etwa schuld an seinem Tod? Der Einfluss der Fasane, das ist ja eine ironisch-spöttische Geschichte, die auch aktuell kulturpolitische Debatten der jüngeren Zeit mit aufgreift. Und das alles mit eben viel Berliner und Potsdamer Lokalkolorit.
Und unsere Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaller unterhält sich mit Antje Ravik-Strobel über den neuen Roman Der Einfluss der Fasane. Und wenn Sie dabei sein möchten, nächsten Mittwoch, der 2. April, dann können Sie das ganz leicht tun. Gehen Sie einfach auf unsere Website radio3.de und da finden Sie dann das entsprechende Formular. Lukas Tomaszewski, danke.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Oh baby, we can make it work. Can make it work. Just follow me. Can make it work. Just follow me. Ever since you had to leave, I tried to get along with you on the phone, asking how to go on. But you know I don't need to try. Just wondering why the years they go by. But I hope that we can make it work. Can make it work. Just follow me. You know I had to go for a while. Miles, over 100 hills and endless ties, I'll come to you. Can make it work.
We can make it work. Scott und Lila sind das. Die haben sich mal beim Straßenmusizieren in Berlin kennengelernt. 9.41 Uhr ist es.
Radio 3. Esskultur mit Elisabetta Gardoni.
So, der Frühlingsanfang, der liegt jetzt schon hinter uns. Das war am 20. März, jetzt haben wir am 28. Aber es gibt immer noch wenig regionales Obst und Gemüse. Und ich glaube, es geht vielen so wie mir. Ich habe so langsam genug von Kohl und Kraut und Rüben. Ich kann das nicht mehr sehen und möchte jetzt ganz gerne irgendwas, was Sonne und Wärme ausstrahlt. Und dafür müssen wir nicht mal zu Importware greifen, sondern zur Konserve. Das sagt meine Kollegin Elisabetta Gardoni, unsere Radio 3-Fachfrau für gutes Essen. Und Elisabetta, du meinst damit Oliven und getrocknete Tomaten, also so im Ganzen oder als Paste oder Creme. Also ja, beides verleiht ja doch ganz vielen Gerichten eine warme Note, auch eine würzige mediterrane Note. Aber ist das nicht ein bisschen ölig und ein bisschen salzig?
Ja, kommt natürlich auf die Menge an. Oliven sind sehr nahrhaft, die enthalten auch viele wertvolle Stoffe und bringen natürlich auch viele Kalorien. Aber abgesehen vom Salzgehalt, der für die Konservierung ja notwendig ist, sind sie gesund. Und sie waren auch im Süden schon immer, also schon in der Antike, waren sie das Hauptnahrungsmittel der meisten Menschen. Also der Bauern, der Fischer, der Hirten, der Soldaten und der Reisenden. Sie ließen sich wahrscheinlich so gut mitnehmen in der damaligen Brotbox. Und vor allem, sie waren über das ganze Jahr verfügbar, einmal eingelegt.
Super, genau. Und das war wahrscheinlich der damalige Müsli-Riegel so. Ne? Genau. Und womöglich haben sie auch da eben dann für Vielfalt und für würzigen Geschmack gesorgt, so in der bescheideneren Küche.
Ja, wobei die Vielfalt gibt es eher heute. Also wenn man sieht auf den, in der Theke, da die Vielfalt ist wirklich beeindruckend. Mhm. Es gibt sie unterschiedlich gewürzt, mit oder ohne Stein, manchmal mit Mandeln oder Chili gefüllt. Ja, und auf jeden Fall grüne und schwarze. Wobei der einzige Unterschied besteht dabei in ihrem Reifegrad. Also schwarz sind die reifen, grün sind die unreifen Früchte. Und ja, die grünen schmecken etwas herber und die schwarzen haben das volle Aroma der reifen Frucht. Entsprechend kann man sie eben nach Geschmack einsetzen, zum Beispiel für den sizilianischen Orangensalat mit Fenchel. Mm. Würde ich sagen, da eignen sich die schwarzen Oliven besser, auch von der Farbe her. Aber sowas wie Huhn Tagine oder Fisch Couscous, die profitieren eher von der leicht herben Note der grünen Olive.
Wobei man ja dazu sagen muss, oder ich würde das zumindest mal sagen, Oliven schmecken nicht immer toll. Ja? Es gibt da auch Schwankungsbreiten. Liegt es an der Sorte oder was ist das?
Ja, vielleicht auch an der Qualität des Rohstoffs auch. Aber ganz viel finde ich auch am Können derjenigen, die sie verarbeitet und eingelegt haben. Vielleicht liegt es am Gewürz manchmal oder an der Konzentration der Salzlacke. Also, aber einige Sorten haben tatsächlich sich als Primadonna der Olive etabliert. Die sind wirklich besondere Sorten. Die schmecken so gut, dass sie dann durchaus auch solo auf den Tisch kommen können. Nur vom Brot begleitet, zum Aperitif. Zum Beispiel diese, die ich dir mitgebracht habe, die mit den schönen Namen Bella di Cerignola, die Schöne aus der kleinen Stadt Cerignola in Apulien. Das ist die größte Tafelolive Italiens, wie du siehst, sehr
üppig. Die ist auch wirklich richtig, ja. Richtig groß, ja, wie ja. Eine Walnuss, größer sogar noch.
Ja, und auch sehr bissfest und sehr so wohlschmeckend. Die lädt dazu ein, wirklich ewig lange am Stein zu kauen. Kannst du, also ich meine, du bist um 6 Uhr aufgestanden, du bist schon...
Nee, ich bin um 6 Uhr, habe ich hier
angefangen. Nee, aufgestanden, nicht angefangen, da kannst du schon so fast zum Aperitif schreiten, sozusagen.
Ich kann schon zum Aperitif übergehen. Ich kann dir nur sagen, Elisabetta, ich liebe diesen Moment freitags um 9.45 Uhr. Es ist einfach schön, jetzt eine Olive gereicht zu bekommen.
Ja, also es gibt auch die Tajasca-Olive, die sind auch ein Klassiker der Aperitive. Die sind aber ganz klein aus Ligurien. Die, obwohl sie so klein sind, werden sie entsteint. Und die sind so dunkelgrün bis braun mit violetten Nuancen. Und wie gesagt, also die werden auch gerne in Weinbars eingereicht auf dem Aperitivteller.
Also ich stehe jetzt hier im Studio mit einem Pika mit der Olive drauf. Der Martini ist jetzt hier weit und breit nicht zu finden, das hat er dazu gesagt. Ich freue mich schon, aber ich muss ja noch ein bisschen was sagen. Vorher gibt es noch keine Olive hier. Es gibt ja auch getrocknete Oliven durchaus auf dem Vorspeisenteller, habe ich jedenfalls schon häufiger mal gesehen. Und es gibt natürlich auch noch was ganz anderes, nämlich getrocknete Tomaten. Das ist ja so ein schöner Anblick im Süden, wenn die da so ausgebreitet auf Tüchern oder Schilfmatten ausgebreitet werden mit Salz und unter der Sonne. Wobei ich mich immer frage, das, was ich im Supermarkt so finde, das ist mehr Fabrik, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also handwerklich sowas zu Hause zu machen, das wird nur noch in kleinen Mengen gemacht für den eigenen Gebrauch. Denn das Trocknen an der Sonne, also ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Also die Tomatenhälften, meist sind sie von der Sorte San Marzano. Die haben so eine dickere Schale und ein festeres Fruchtfleisch. Die Hälften werden im Hochsommer mit Salz bestreut und an der Sonne ausgebreitet. Und dann müssen sie wirklich mehrmals am Tag umgedreht werden. Und da sich die Ränder kräuseln, müssen sie auch wieder auseinandergenommen werden, damit sich darunter kein Schimmel bildet. Und abends wird dann die ganze Tomateninstallation nach innen verlegt, damit die Früchte die Feuchtigkeit der Nacht nicht aufnehmen.
Das heißt, das ist wirklich verdammt viel Arbeit, die da drin steckt. Das muss man ja auch mal würdigen. Und es klingt auch nach einer ganzen Menge Salz, ehrlich gesagt. Im Handel gibt es auch welche, die fast ohne Salz auskommen?
Ja, also das würde zum Beispiel handwerklich nicht so klappen. Mhm. Früher, übrigens, als Salz noch teuer war, haben die Leute, die am Meer wohnten, die Tomatenhälften erst im Meerwasser getaucht und dann an der Sonne ausgelegt. Als im 19. Jahrhundert dann Salz erschwinglich geworden ist, ist die Konservierbarkeit dann entsprechend besser geworden. Aber ich finde die heutzutage eben in der Fabrik mit wenig Salz getrocknet werden, ideal, weil man sie dann zu Hause nach eigenem Gusto selbst einlegen kann.
Kann ich das einfach so machen oder ist das unglaublich komplex?
Nein, überhaupt nicht. Also die Tomatenhälften, die müssen einfach im heißen Wasser eingeweicht werden, dann gut abgetropft und dann, wie gesagt, gewürzt mit Olivenöl, Salz, Anchovies, Chili, Kapern, Knoblauch, Petersilie oder anderen Kräutern nach Geschmack. Die halten sich mindestens eine Woche im Kühlschrank. Mit ihnen kann man Pasta, Salate, Omelette, Rührei oder alle möglichen Gerichte dann würzen. Und ja, sie bringen überall ihr intensives, sonniges Aroma mit, das in sich den Hall des vorigen Sommers enthält.
Und vielleicht auch schon vorgreift auf den kommenden Sommer.
Genau.
Ganz herzlichen Dank, Elisabetta Gardoni, war Gerne. Das hier über Oliven und Tomaten getrocknet und eingelegt alles. Und das finden Sie natürlich auch mit Rezept bei uns im Netz auf radio3.de. Jetzt gleich und ich freue mich jetzt in diesem Moment auf die Olive.
Back, Jack, do it.
Steely Dan und Donald Fagen mit Do It Again auf Radio 3 um 9.55 Uhr. 5 Minuten vor 10 ist es und 5 Minuten nach 10 geht es hier weiter mit Klassik bis 2 mit meinem Kollegen Klaus Fischer. Der begleitet Sie dann 4 Stunden mit klassischer Musik. Ich bin Anja Herzog und sage für diesmal Tschüss zusammen mit dem Frühteam und mit einem Tango von Martina Eisenreich.
Dorf 1950 bis 2022. Ute Mahler, Werner Mahler und Ludwig Schirmer. Ausstellung in der Akademie der Künste. Das Dorf ist Berka in Thüringen. Die teilnehmenden Beobachter, Große der Fotografie, Ute und Werner Mahler und Ute Mahlers Vater Ludwig Schirmer. Als Autodidakt noch begann Ludwig Schirmer, Alltag und Feste in Berka zu fotografieren. 1977 dann fotografierte Werner Mahler im Dorf und noch einmal 1998. Mehr als 20 Jahre danach porträtierte Ute Mahler ihr Heimatdorf. Alle vier Werkgruppen sind nun vereint. Ein Dorf 1950 bis 2022. Akademie der Künste am Hanseatenweg. Radio 3. Wie es euch gefällt.
10 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Ein starkes Erdbeben hat am Morgen Myanmar und seine Nachbarländer erschüttert. Das Beben habe eine Stärke von 7,7 gehabt, teilte die US-Erdbebenwarte mit. Das Epizentrum lag demnach nur wenige Kilometer von der Millionenstadt Mandalay entfernt. Auch in der Hauptstadt Naypyidaw hat es offenbar zahlreiche Opfer gegeben. Behördenvertreter teilten mit, dass viele Straßen beschädigt seien. Verletzte würden teilweise auf den Straßen versorgt. Die Informationen sind schwer zu überprüfen. In Myanmar herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Die Erdstöße waren auch in weiter entfernten Regionen in Thailand und in China zu spüren. Vor der nächsten Runde der Koalitionsverhandlungen haben sich Vertreter von Union und SPD zuversichtlich geäußert. Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU hat in der ARD gesagt, er sei sicher, dass man sich einigen wird. Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger sagte in der ARD, man sei auf der Zielgeraden. Gesprächsbedarf gibt es nach ihren Worten aber unter anderem noch bei der Steuerpolitik und der Migration. Am Nachmittag trifft sich die Hauptverhandlungsrunde aus 19 führenden Vertreterinnen und Vertretern von Union und SPD. Die Führungsebene soll Lösungen bei den Themen finden, die in den Arbeitsgruppen vorher noch offen geblieben sind. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland haben sich im März kaum verändert. Im zu Ende gehenden Monat waren fast 3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Bundesagentur für Arbeit gerade mitgeteilt hat, verharrt die Arbeitslosenquote bei 6,4%. Aus Nürnberg Wolfram Welzer.
Keine guten Zahlen sind das aus Nürnberg, vor allem nicht für einen März. In diesem Monat sollte die Arbeitslosigkeit üblicherweise deutlich zurückgehen, weil in den Außenberufen wieder gearbeitet wird. Aber von Februar auf März ging die Zahl der Arbeitslosen bundesweit lediglich um 22.000 zurück, auf jetzt 2.967.000. Das sind fast 200.000 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Frühjahrsbelebung werde von der wirtschaftlichen Flaute spürbar ausgebremst, erklärte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Auch die Kurzarbeit nimmt zu. Im Januar, aktuellere Zahlen gibt es hier nicht, waren 240.000 Beschäftigte betroffen.
In Berlin ist wegen der